Angst hat vor den Dingen, die in der Offenbarung beschrieben sind. Das sieht jeder Wache heute, dass wir schon mittendrin stecken. Seit 2000 Jahren tobt der Antichrist, wird sich noch zuletzt einmal immer weiter verstärken. Wir haben ja nur einen kleinen Blick getan, aber das Entscheidende ist, dass Jesus den Sieg hat. Darum ist ein Trostbuch. Natürlich kommen schreckliche Dinge. Eine Welt ohne Gott geht in die Dunkelheit. Und Gottes Gerichte sind über der Welt entbrannt. Aber wer in Jesus geborgen ist, das ist fröhlich. Kommt nachher in Offenbarung 5 wieder. Johannes sieht das Buch mit den sieben Siegeln. Da sind all die Geheimnisse dieser Weltgeschichte drin. Und dann weint er, weil niemand dieses Buch öffnen kann. Was kommt in dieser Welt noch alles? Das ist eine Dummheit der jungen Generation zu meinen, man könnte die Welt auf ewig erhalten durch irgendwelche Maßnahmen. Die Welt vergeht, auch mit ihrer Lust, das hat Jesus immer wieder gesagt. Er kommt wieder und richtet sein Reich auf. Und dann weint Johannes, niemand kann es öffnen, dieses Buch mit den sieben Siegeln. Und dann sagt einer der Engel, weine nicht. Es hat gesiegt, der Löwe aus Juda. Das ist bei den Juden ein ganz großes Symbol, der Löwe aus Juda, das Löwentuch. Bei der Eroberung Jerusalems hat der Generalstab angeordnet, die Fallschirmjäger dürfen nicht durchs Löwentor. Die Araber wussten, dort kommen sie. Aber sie sind dennoch durchs Löwentor in die Altstadt von Jerusalem eingedrungen. In Addis Abeba hat der heilige Selassie ein großes Denkmal bauen lassen für den Löwen von Juda. Er steht dort in der Mitte von Addis Abeba in ihrer Verbundenheit zu Israel. Und Johannes dreht sich um, will den Löwen sehen. Und dann sieht er ein Lamm, das geschlachtet ist. Der gekreuzigte Jesus kommt 28 Mal in der Offenbarung vor, das Lamm. 27 Mal sogar in der verkleinerten Form das Lämmlein. Und wir wissen, dass Jesus dieses Lämmlein dicht trägt und dass er siegt gegen alle Mächte der Finsternis. Und du musst den Blick ganz frei haben auf Jesus, dass du überwinden kannst. Ich habe den Herrn allzeit vor Augen, sagt der David schon. Ich habe den Herrn allzeit vor Augen. Das bitte ich bei dir. Nicht die Gefahren dieser Welt sind schlimm, sondern die Glaubenslosigkeit der Christen. Das ist heute unser Thema. Die Glaubenslosigkeit der Christen. Das hat Corrie ten Boom immer wieder gesagt. Sie fürchten nicht die Gefahren auch der Christenverfolger. Die war ja lange im KZ. Sondern das Schlimme ist die Glaubenslosigkeit der Christen. Du darfst den Blick auf Jesus richten und froh werden. Wir haben heute noch den Abschnitt von Laodicea. Und das ist Offenbarung 3. Und dem Vorsteher der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt. Sehr schön, eine urchristliche Sitte war das, dass man bei der Gebetsgemeinschaft nach jedem Gebet Amen sagt. Da stellt man sich hin und sagt, das ist auch mein Gebet. Das ist wahr. Steht 1. Korinther 15, wo der Paulus vom Sprachengebet sagt, wenn man es nicht versteht, kann man auch kein Amen dazu sagen. Was ist eine urchristliche Sitte? Schön, wir stellen uns dahinter und Jesus ist der, der Amen sagt. Der alles erfüllt, was gesprochen ist und das Wort, das er verheißen hat, erfüllt. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße, deiner Nacktheit nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Das ist ein Bezug, die Stadt war bekannt für ihre Medizin, deshalb die Augensalbe, so Anspielungen. Aber es geht um die geistliche Wirkung dieser neuen Blickweise, die ich brauche im Glauben. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, wer über die Krise seines Glaubens hinwegkommt, das Überwinden des Widers, das Drüberspringen, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe auf und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Früher musste man zum TÜV, war schrecklich. Wenn dann die Prüfingenieure kamen, musste zunächst warten, ist heute viel besser, dass man das in der Werkstatt machen lassen kann und da steht man nicht dabei. Und dann ist unser geliebtes Auto und der guckt das so gnadenlos an und sagt, da ist Rost und das sieht alle miese Stellen an dem Fahrzeug und sagt, das ist höchst gefährlich, die Bremsen stimmen nimmer und das kriegt keine Zulassung mehr und das verkauft, das hat sowieso keinen Wert, ist nur noch Schrott. Wenn Jesus die Generaluntersuchung bei uns macht, macht er das aus Liebe. Nicht wie der Ingenieur, der die Fehler finden will und Spaß dran hat, möglichst viele Fehler zu finden, sondern auch die Züchtigungen Gottes, das kennen wir ja auch, dass uns Gott in Bedrängnisse hineinführt, damit wir ganz neu erkennen, wie wir überwinden können, wie wir siegen können. Und deshalb werden die Missstände aufgedeckt, und das ist hier ganz wichtig. Der Missstand, der hier in der Gemeinde von Laodicea aufgedeckt wird, der ist der verbreitetste in der Christenheit. Was ist denn das? Die Werke, weder kalt noch warm. Ach, dass du kalt oder warm wärst. So unglaublich, was Jesus sagt. Lieber wärst du ein fanatischer Atheist als ein lauwarmer Christ. Halber Christen, ganzer Unsinn. Du musst das ergreifen mit Entschiedenheit. Viele sagen, ja, ich bin ja auch mal im CVM gewesen und ich wurde ja mal konfirmiert, aber es hat keine Wirkungen gegeben. Es war eine äußere Form. Was nicht grau ist, das ist gräulich, was nicht rot ist, das ist rötlich und was nicht Christ ist, das ist christlich. Das ist eben der Form her, ein bisschen oberflächlich. Ich habe da etwas mitgenommen, ein paar christliche Sitten, aber so richtig ganz will ich nicht mitmachen. Nun wissen wir ja heute, dass das die Parole in der Christenheit ist. Nur nicht so ganz hundertprozentig. Ihr kennt, wie viele das gesagt haben. Die Sorge mancher Eltern, wenn einer zu den Fackelträgern fährt, hoffentlich wird meine Tochter nicht ganz davon eingenommen sein. Doch, das wollen wir. Wir wollen ganz sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ganz Jesus gehören oder gar nicht. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Aber dieses Laue, das ist in der Christenheit die verbreitete Sache und überall sagt man, man muss doch kompromissfähig sein. Man kann doch das nicht so tun. Natürlich, wir wollen doch festhalten am Christentum. Das Christentum kommt nie in der Bibel vor. Es kommt Jesus vor und die Nachfolge oder der Weg ohne ihn, dass man Christus verwirft. Aber es gibt keinen halben Weg. Und das ist so schön, dass Jesus da sagt, der treue und wahrhaftige Zeuge. Wenn du in deinem Leben wissen willst, was gilt, dann gilt nicht das, was in der Tradition deine Mitchristen sagen, dann ist nicht das, was sonst in der Christenheit geschwätzt wird, sondern gilt das, was Jesus sagt, sein Wort. Das ist heute gerade umgekehrt, dass die Leute das bezeugen, das weiß man ja von Jesus nicht. Doch, doch, wir wissen es, sein Wort ist ja nicht verändert. Seit den ersten Tagen, wir haben die Bibel so überliefert, ganz wunderbar. Wir kennen sein Wort und dass Jesus alle Gottes Verheißungen bestätigt. Alle Gottesverheißungen sind bestätigt, in Jesus nochmal versiegelt. Und das ist toll beim Bibellesen, wenn du das hörst oder auch schon im Alten Testament. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Herrlich, das hat Jesus festgemacht am Kreuz. Ich kann mich darauf verlassen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht hinfallen. Die Sünde ist nicht das Problem deines Lebens und die Glaubenslosigkeit. Die unentschiedene Haltung, dass man es vor sich her schiebt und dass man nie das festmacht mit Jesus. Und das Schlimme ist auch, dass im Laufe unseres Lebens die Lauheit wieder durchbricht. Ihr denkt immer, ach die Alten, die sind dabei, ist gerade umgekehrt. Wenn du mit Alten arbeitest, können die dir erzählen, was sie alles sagen. Ich war sogar mal im EC und ich habe da ganz toll gewirkt. Aber im Laufe des Alters sinkt das alles hin, auch wenn noch die Demenz vorwärts schreitet. Ist ganz schlimm, dass die Leidenschaft und die Hingabe für Jesus erlahmt. Und darum ist es auch ein ganz wichtiger Dienst, dass wir die Alten immer wieder aufmuntern und sagen, du, wie geht's denn? Bleib bei Jesus. Das ist der einzige Weg, wie du durch dieses Leben kommen kannst. Das sagt der Amen heißt, der das bestätigt, das Einzige, was gilt, er ist der Wahrhaftige und Jesus ist auferstanden und er gibt dir eine felsenfeste Gewissheit. Das ist so wunderbar, dass mit einem Glauben an Jesus diese Gewissheit gegeben wird, dass er es versiegelt. War früher so schön wie der Siegellack, beim Notar wird das immer noch gemacht, der Siegellack über den Vertrag ausgeleert wird und dann ist trägt er sein Siegel da hinein und dann ist das bekräftigt. Und dass das im Glauben wieder so gilt, ganz fest, zuverlässig, dass Jesus sagt, das erfüllt er. Und alle Gottesverheißungen sind Ja und Amen in ihm. Aber ganz furchtbar, dass die Lauheit, wird er jetzt wieder erleben, die Lauheit in den Christengemeinden so weit verbreitet ist. Das Halbe, das irgendwo mitmachen, ein bisschen in der Spur sein. Und dann gibt es keine Gewissheit. Dann werden die Zweifel diskutiert im Hauskreis. Dann findet man keinen Boden. Ja, kann man sich wirklich? Dann kommen die vielen Fragen, die kommen. Blick auf Jesus. Und er gibt dir diese Gewissheit. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Ich habe euch mal erzählt von diesem ersten Afrika-Missionar, dem Ludwig Krapf in Ostafrika. Es war ein toller Mann. Der hat ganz viele Glaubenserkenntnisse verbreitet. Er hat gesagt, der erste Heide, der bekehrt werden muss, das bin ich. Und ich muss ein Leben lang einen Kampf führen gegen mein Heidentum in meinem Herzen, bis ich es überwinden kann. Und er hat auch gesagt, Judas hatte ganz viele Gaben von Jesus. Judas konnte Tote aufwecken, aber hat seinen Geiz nicht besiegen können. Die Macht des Geldes, die ihn beherrscht hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir unser Leben ganz mit allen Winkeln und Ecken für Jesus zur Verfügung stellen, dass er von unserem Leben Besitz ergreift. Ach, dass du kalt oder lau bist. Das Schlimme, was Jesus hier sagt, dass er ausspeien kann. Kann Jesus ausspeien? Ja, es gibt ein Gericht. Und das Gericht läuft schon in diesen Tagen durch die Welt. Wer mit Jesus nicht mehr im Glauben sein kann, den wird er ausspeien. Und das ist so schwer, dass ich auch das in der Bergpredigt finde, wo Jesus sagt, wenn er kommt und die Tür ist verschlossen und dann stehen welche vor der Tür und sagen, Herr Jesus, erinnerst du dich doch, ich war da für dich in der Kurzbibelschule. Und ich habe doch, da heißt sogar, ich habe sogar Wunder getan für dich und in deinem Namen. Und ich habe doch geweissagt, ich habe doch überall dein Wort weitergesagt, Jesus sagt, ich kenne euch nicht, weil kein Liebesverhältnis mit Jesus da ist. Er ist der, der dein Leben erfüllen will. Nochmal aufpassen. Wir bleiben sündige Leute bis zum Tod. In unserem Leben, das ist nichts Problem. Aber wenn wir einen Heiland haben, der für meine Sünde gestorben ist, darf ich jeden Tag den Dreck ablegen. Und ich darf die Liebe zu Jesus erneuern. Er ist mein Erlöser und mein Heiland und erfüllt das, dass er mich bringt zum Ziel, zum großen Ziel. Wir erleben das heute immer wieder bei unseren Ingenieuren, dass sie uns darauf aufmerksam machen, dass so viele Brücken baufällig sind. Auf der A45, der große Viadukt, jetzt ist er für Jahre gesperrt, man kann da oben nicht mehr drüber fahren. Wir sagen, das ist doch nicht so schlimm. Bei uns haben sie zwei Brücken in Cannstatt über den Neckar gesperrt, das ist einsturzgefährdet. Jetzt muss man große Umwege fahren. Aber die Ingenieure sagen, das ist ein Risiko. Diese Brücken halten der Belastung nicht mehr stand. Und das bricht ganz schnell zusammen. Wenn die Belastungen kommen in unserem Leben, in unserer Welt, dann hält das nicht mehr deinen Glauben aus. Und darum ist so wichtig, dass du diesen Visitationsbericht von Jesus hören musst, ist dein Verhältnis mit Jesus noch klar? Und da ist das Entscheidende wichtig. Mein ganzes Leben will ich Jesus ausliefern. Keinen Winkel meines Denkens will ich für mich behalten. Er will der Herr meines Lebens sein. Er will über meine Lüste und Begierden regieren, über meine Gedanken, über meine Worte, über meine Pläne, über das, was ich habe, damit ich fröhlich mit Jesus leben kann und bei ihm sein kann. Mittelmäßigkeit ist in der Jesus-Nachfolge ganz furchtbar. Und das ist gut, dass Jesus das aufdeckt. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Ich kann durch diese Zeiten, die vor uns liegen, durch die Zukunft, durch die großen Gottesgerichte, die in der Offenbarung angedeutet werden, die in unserer Zeit schon da sind, durch die Menschenwillkür, ohne die Finsternis, ohne Gott, die Welt geht, mit ihrer Tyrannei, die Kriege, und die Armut und die Inflation und was alles kommt, die Gerichte, die kommen, da ist auch das genannt, dass die Erde ausgedörrt wird durch die Sonnenstrahlen, Offenbarung 16, Vers 8. Und die Menschen beißen sich bloß auf die Lippen und machen keine Buße. Buße ist ein ganz herrliches Wort. Für uns natürlich missbraucht durch die Polizei, die ihre Bußgeldbescheid hinter den Scheibenwischer hängt und die Zahlkarte dorthin hängt. Das ist nicht die Buße. Buße, das war das Hauptthema, das Jesus gepredigt hat. Umkehr. Ergreif das Leben, das Jesus dir gibt, er will dir es geben. Und das musst du ganz ergreifen mit deinem ganzen Leben. Jetzt kommt ein anderes Hindernis, das hier genannt ist, warum es keine Entschiedenheit gibt. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Das ist heute in der Christenheit eine ganz große Mode, dass man ganz stolz ist, was wir für eine super Gemeinde sind. Wir sind super Christen, was wir alles tun. Dann werden die Werke angeschaut, dann liest man es noch in Idea, wie toll das alles ist, was wir machen. Wir geben an und prahlen mit Dingen, die vor Gott nichts wert sind. Erfolgen, die wir doch gar nicht haben, ein Spektakel, das nichts bringt. Sondern, was sagt Jesus, er sieht hinter die Kulissen. Und solange wir leben in dieser Welt, bleibt das. Ich bin elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Das Erkennen, dass ich ein verlorener Mensch bin, ohne Jesus. Jeden Tag merke ich das auf Schritt und Tritt. Es ist ganz schlimm, dass heute in vielen christlichen Gruppen gar nicht mehr über die Sünde gesprochen wird. Doch, wir stehen alle am Rand der Verlorenheit. Bloß Jesus kann uns retten. Und darum ist das Jesuszeugnis auch so schwach. Man quält sich seiner Frömmigkeit und all seiner großen Taten. Du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Mir gefallen deshalb die großen Lieder des Glaubens, ich sage nicht gern alt, weil das Evangelium von Jesus ist auch alt. Die Begriffe alt und neu, die gibt es im Neuen Testament nicht, weil Jesus gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe bleibt. Und das ist auch deshalb interessant, dass die Zeugnisse der Alten für uns heute höchst aktuell sind. Und da hat ein Lied mir immer besonders gefallen, das aus der Herrnhuter Brüdergemeinde kommt, von Christian Gregor. War ein Mann, der sehr viel Depressionen erlitten hat, ein halbes Jahr konnte gar nichts mehr essen und da war seine Tochter gestorben. Es ist oft schwer, wie die seelischen Krankheiten uns niederdrücken. Und dann hat das Licht von Jesus ihm wieder geleuchtet. Dann hat er ein Lied gedichtet, ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rete, wo sollte ich, Ärmster unter den Elenden, mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du, das braucht unsere Zeit wieder, das Wissen. Ohne Jesus sind wir arme, verlorene Leute. Und da ist ein Vers drin, der ist in allen Gesangbüchern rausgestrichen. Das ist ja die Denkweise von uns modernen Christen. Ich bin in Wahrheit eins der schlechtesten Wesen. Ach, so kann man doch heute nicht mehr sagen. Doch. Wo mir das einmal bewusst wird, ohne Jesus bin ich ein Höllenkind, verloren. Aber Jesus hat mich lieb und er hat mich errettet. Und da kann ich die beiden Enden wieder zusammenbringen, die so wichtig sind für meinen Glauben. Und das führt zu dieser entschiedenen Liebe. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte. Wo wäre ich, wenn du nicht da wärst? Und das ist der Grund meiner Freude und meiner Entschiedenheit. Und das müssen wir in unserem Leben wieder weitertragen und weitersagen in eine lau gewordene Christenheit. Das ist alles so oberflächlich und dann ist alles so verzwungen. Man muss das alles selber tun. Ich muss ein guter Mensch sein. Nein. Du kannst gar kein guter Mensch sein. Der Paulus schreibt ja in Römer 7, das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Wollen habe ich, aber ich vollbringe das Gute nicht. Er, der Apostel, ich kann das Gute gar nicht nehmen. Ich will und ich merke, dass in mir ein Widerstand ist, der immer dagegen kämpft. Das ist eine ganz große Not in jedem Christenleben. Wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Fleisches? Das sage ich, danke Gott durch Jesus. Und dann kommt das Herrliche. Johann Sebastian Bach hat eine Motette draus gemacht, Jesus, meine Freude. Und dann die Verse von Römer 8 dazu. Die leben nicht mehr nach dem Fleisch, nach ihrer alten Art, sondern nach dem Geist Gottes. Der Geist Gottes treibt uns. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Mit meinem Fleisch kann ich Christus angenehm gar nicht leben. Das geht nicht. Paulus schreibt am Römerbrief, durch das Tun des Guten wird keiner gerecht. Kein Mensch ohne Jesus kann keiner gerecht sein. Es ist das Wunder, dass ich es gratis bekomme durch seine Versöhnung am Kreuz und durch die Vergebung, die mir zugesprochen wird. Und das macht mich so zu einem entschiedenen Christen. Jesus nur alleine, sei mein Losungswort. Nein, von Jesus, da will ich nie mehr weg. Ich brauche ihn und das Recht in meiner Todesstunde. So kann ich allein bestehen. Das ist die Kraft meines Lebens. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Es ist ganz wunderbar, wenn ihr in der Verkündigung, wo ihr tätig seid, das immer wieder sagt. Ich bin nicht besser als andere Menschen, aber ich habe einen Heiland, der für meine Schuld gestorben ist. Und es gibt eine Vergebung und ich lebe aus dieser Vergebung von Jesus. Das ist der Grund meiner Gewissheit, nichts anderes, dass er für mich gestorben ist. Und dann kommt der Rat bei dieser Visitation, bei dieser Überprüfung, bei dieser, ja, bei dieser Prüfung im TÜV, Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Das war auch in dieser Stadt Laodicea so wichtig, das Gold. Es ist also wunderbar beim Edelmetall, dass dieses Gold rein ist, wenn man es erhitzt und dann auf einmal sich löst. Das ist Gold ein Edelmetall. Und das ist so wichtig. Was hält in meinem Glauben? Das ist Jesus und seine Gaben. Und das ist auch so wichtig. War wunderbar mit den Liedern, die uns hier der Andy so schön gesungen hat. Ich habe mich gefreut, ich kannte sie gar nicht. Herrlich, diese Lieder, die sagen, er hält mich fest. Das ist meine Freude, dass du reich werdest, wie geläutertes Gold, weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Wir sind alle im jüngsten Gericht Leute mit der großen Schuld. Aber das Herrliche, wenn Jesus sagt, die mir gehören, die kommen gar nicht mehr ins Gericht. Das ist schon freigesprochen, die haben schon die Vergebung erlangt. Wir sind rein geworden durch das Blut des Lammes. So schön in Offenbarung 7 kommt, dass die Schar, die vor dem Thron Gottes steht, die ihre Kleider hell gemacht haben im Blut des Lammes. Ja, das hat Jesus gewirkt. Er hat mich frei gemacht von all den schmutzigen Dingen meines Lebens. Und ich bin gerecht geworden durch den Glauben an Jesus, der mich neu gemacht hat. Das ist so wunderbar. Ist auch heute typisch in der Art, wie man das Evangelium verdrehen kann. Ausgerechnet die schönsten Aussagen des Glaubens werden verdreht zur Lauheit, zur Gleichgültigkeit, zur Mittelmäßigkeit. Und ich darf drei Dinge erwähnen, die in der Reformationsbotschaft so wichtig waren. Wir sind alle sündige Menschen, wir sind allzu mal Sünder. Ja, wir sind alle Sünder. Kann man nichts machen. Ja, wir haben Schuld. Das ist ein Sohn der Christen. Ja, wir sind alle Sünder. Nein, wir haben die Gerechtigkeit durch Jesus. Das haben wir ergriffen, weil wir begriffen haben, ich bin arm, blind und bloß ohne Jesus. Und dann das Zweite, was man immer verdreht, man kann gar nichts machen. Wir werden ohne Verdienst gerecht. Man kann nichts machen. Man kann das ja nur geschenkt bekommen. Doch, du musst es ergreifen im Glauben. Natürlich, gerade deshalb. Wir werden unverdient durch die Gnade Gottes gerettet, aber du musst die Gnade ergreifen. Das darf nicht ein Ruhekissen sein, auf dem du dich ausruhst. Wir werden ohne Verdienst gerecht, aus lauter Gnade. Es ist alles Gnade, man kann nichts tun. Doch, aber die Gnade ist kostbar und die muss ich gerade ergreifen, weil es unverdient von Jesus zugesprochen ist. Und das darf nicht ein Ruhekissen sein. Und da müsst ihr widersprechen, das ist gerade das Gegenteil von dem, was Paulus im Römerbrief sagt. Die große Gabe, die uns in Jesus zugesprochen ist. Und das Herrliche, dass das gelingt, ein Leben total neu zu machen. Es hat mich immer fasziniert, wenn man Menschen begegnet ist, die ganz tief im Dreck ihres Lebens waren. Bei uns bürgerlichen Leuten ist das ja immer gar nicht so bewusst oft, aber wir stecken ja im gleichen Elend der Sünde. Aber was die Gnade kann und was sie in einem Menschenleben verändern kann. Der Paulus war ein Verfolger der Christen und wird umgedreht. Ich habe das in Halmahera in Indonesien erlebt, wo alle Kirchen niedergebrannt wurden, 100.000 Leute geflohen sind, viele umgekommen sind. Und dann sind Führer der Terroristen, ich habe es euch gestern erzählt, sind Jesuszeugen geworden und das alte Leben weggeworfen, weil das Einzige ist, was es in dieser Welt überhaupt gibt, durch Jesus. Die Gnade Gottes, die er uns anbietet. Und die muss man ergreifen und haben. Kaufe dir Augensalbe, damit du sehen mögest, wie es in deinem Leben aussieht. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Wichtig ist die Erweckung und Bekehrung heute der Christenheit. Wir brauchen neues Leben in unseren Gruppen und dass wir das neu ergreifen und Jesus von Herzen nachfolgen und fröhliche Christen werden. So viele sind verzwungen, ich werde mit meiner Sünde nicht fertig. Natürlich werde ich nicht fertig, aber Jesus wird damit fertig. Und ich darf es bei Jesus deponieren. Blick nicht auf deine Sünde, sondern blick auf Jesus und freu dich, der dich gerecht macht, ohne Voraussetzung. Allein durch Gnade, unverdient, gratis kriegst du es, aus Glauben. Darfst sagen, danke Herr Jesus, dass du das in das Meerestiefe versenkst und ich es nie mehr vorholen brauche. Und dann kommt noch das schöne Wort, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das Anklopfen von Jesus an der Tür unseres Herzens. Jesus bricht nicht in unser Leben ein, er zwingt sich keinen Zutritt, wie es ein Einbrecher tut, sondern er klopft an. Ergreifst du es, machst du die Tür auf. Es geht darum, dass Jesus in dein Herz einkehren kann. Es ist ein mahnendes Klopfen. Ein mahnendes Klopfen, hast du es ergriffen? Bist du ganz sein? Oder ist das nur äußerlich der Spur nach, dem Hörensagen? Hast du es ergriffen? Da werde ich die Tür auftun, dann prüfen das Klopfen. Er will das visitieren bei uns. Wie ist das mit der Nachfolge? Und ein herrliches, glücklich machendes Anklopfen. Die schönste Stunde deines Lebens. Ich lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist die Kraft, die ich nicht habe. Er erfüllt mich mit seiner Nähe. Ich bin nie mehr allein, bin geborgen in seiner Liebe. Und ich weiß das, weil ihm die Türe aufgemacht hat und er hat von meinem Leben Besitz ergriffen. Das ist so schön, dass sein Heiliger Geist uns darin auch festmacht und gewiss macht in dieser großen Freude, ich bin sein. Ich werde hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wir haben ja am Silvesterabend das Abendmahl miteinander gefeiert. Ist ja immer in der ganzen Schlichtheit, wie wir es feiern, auch in einem Wohnzimmer, wo wir alle auf dem Sessel sitzen. Wenn man sagt, was ist halt das Besondere? Ich habe immer schon nachgedacht, seitdem ich das erste Mal das Abendmahl genommen habe als Konfirmand. Was ist das Besondere beim Abendmahl, was mich immer tief bewegt hat, auch in der Gemeinde, wo wir es oft dann in der großen Gruppe des Gottesdienstes feiern mussten, weil es zeitlich nicht anders gehen konnte, wie es plötzlich Menschen bewegt. Mir war immer auch wichtig, dass ich in dem Augenblick alles wegwerfen darf, mit dem ich nicht mehr fertig werde. Die Last meines Lebens, die er, das Lamm, trägt, das Gotteslamm. Und ich darf seine Vergebung empfangen. Es hat mich immer bewegt, wie Menschen Tränen in den Augen hatten beim Abendmahl. Das ist ganz wunderbar. Das Abendmahl ist genau das, was auch jetzt ich euch bloß zusprechen darf. Jesus will in dein Leben einkehren und darfst die Türe aufmachen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und das brauchen wir immer wieder neu. Die Umkehr, die Buße. Weil wir so schnell im Leben zur Gleichgültigkeit neigen, zur halben Sache. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man es ganz oft ergreift. Und ich freue mich, dass ihr diese Tage benutzt habt im Bodenseehof zur Erneuerung und zur Vertiefung. Und das brauchen wir ganz dringend. Wir brauchen es auch daheim in den Gemeinden. Das ist wieder schön, wenn wir den klaren Ruf hören in den Verkündigungen, auch in der Evangelisation. Das nicht nur für Außenstehende. Du hast das nie so in der Tasche. Du musst immer wieder neu ergreifen, den Blick auf Jesus ausrichten. Und dann musst du wissen, dass das nur glücklich macht. Die ganze Nachfolge mit Jesus. Den Tag nicht beginnen, ohne mit ihm zu reden, sein Wort zu hören und ihm alles zu sagen, ihn aufzunehmen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe, mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Jesus hat noch viel mit dir vor. Das darf ich sagen, als ein uralter Mensch, sagen wir mal, viel älter als der Günter Radke und sowas. So herrlich, dass ich es wissen darf und sage, solange ich lebe, bis zur letzten Stunde meines Lebens, hat der Herr noch viel mit dir vor. Und da ist jeder Tag wichtig. Was er, Herr, du musst mich füllen, du musst wirken. Ich kann doch nichts aus mir selber. Aber das Herrliche, dass er etwas wirkt, das staune ich immer wieder. Was Jesus wirkt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das gilt in einer gleichgültig lauen Christenheit, die erschlafft in unseren Tagen, die Schwindsucht hat, weil sie Christus nicht mehr kennt, weil sie sein Wort nicht mehr liest. Aber du darfst das ergreifen und darfst ein Jesus-Zeuge sein. Und darfst erleben, wie der Herr dir ganz viel schenkt, dass du andere zu neuem Leben führen darfst, dass du Jesus groß machen darfst, dass du zur Heilsgewissheit kommen kannst. Vor ein paar Tagen war es passiert, wir waren auf der Langen Steinbacher Höhe und da war ein junger Mann aus der Schweiz da und hat nachher noch ein kurzes Gespräch gewollt. War so herrlich, wie er dann geschrieben hat, er hat zum ersten Mal in seinem Leben das festgemacht und die große Glaubensgewissheit erlebt. Das hat mich erschüttert. Leute, die auf eine Bibelfreizeit gehen und dann noch im Glauben es noch nicht festwissen. Es liegt daran, ob du alles, deinen Jammer deines Lebens, das, was du nimmer fertig bringst, dein Versagen, deine Sünde vor Jesus hinlegst. Ja, ich kann es nicht. Mach du mein Leben neu. Das ist herrlich, dass er dich auf seinen Thron setzt und dass du in dieser Welt schon viel wirken kannst für ihn. Wir werden gebraucht, dringend nötig und der Herr hat viel mit uns vor. Besorge dir Kleider, der Herr will dich reinigen und er fragt dich, ob er bei dir einkehren darf. Mach ihm die Türen auf und das ist ein Wort, das wir jeden Tag neu brauchen. Herr, komm in mein Leben. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Von Gerhard Terstegen. Herr, komm in mein Leben. Ich will dich ergreifen. Da singen wir dann so Lieder so oft. Das brauchen wir immer wieder. Wir brauchen dich, denn ohne dich können wir nichts tun. Noch einmal, die Offenbarung ist kein trauriges Buch, auch nicht ein hoffnungsloses Buch, auch nicht ein Buch, das dir Angst machen soll, sondern ein Buch, das dir zeigt, wie du durch die Wirren der Zeit, die noch kommen in deinem Leben, allein durchkommen kannst. Nur mit Jesus, weil er der Sieger ist. Und er will in deinem Herzen wohnen und gibt dir den Frieden, dass dich keine Diktatur dieser Welt und keine Christenverfolgung und kein Hunger und keine Pest dich aus der Bahn werfen kann. Auch nicht alles, was in dieser Welt sonst läuft, sondern du musst bei Jesus bleiben und bei ihm bewahrt sein in seiner Hand.